Ich möchte heute über die Bergpredigt reden. Hat mich einmal mehr fasziniert. Und zwar habe ich ein Bild mitgebracht von längerer Zeit. Ja, genau, hier seht es. Es ist eine Straße, für die es nicht erkennen. Nicht ganz so, wie es unser Standard ist. Das ist aus der Mongolei. Und ich fand das so interessant. Dort ist es so, eigentlich die Straßen, die bei uns würde man vielleicht sagen, die Autobahnen, die sind schön gemacht, geteert. Und zu ganz, ganz vielen Städten gibt es eben nur solche Wege. Das sind Wege, wo irgendwann einer mal gesagt hat, ich denke, etwa in diese Richtung geht es zum Dorf. Und dann mitten von einer geteerten Straße, ohne bekanntlicher, ersichtlichen Grund, fährt er mal über die Steppe in diese Richtung. Und wenn man so 2 Stunden in diese Richtung gefahren hat, auf einmal steht man vor diesem Dorf und denkt, keine Ahnung, wie er sich orientieren konnte. Und mit der Zeit sieht man dann so, wenn immer mehr dort durchgehen, immer mehr so langsam die Trampelspuren des Autos, die Fahrspuren, es schleift sich immer mehr ein. Mit der Zeit sieht man, das wäre vermutlich einen Weg. Und bei vielbefahrenen Wegen sieht es dann eben so aus wie auf diesem Bild. Da sind dann ganz viele schon durch und irgendwann war der eine vor ihnen zu langsam, dann sind sie noch links vorbei oder es hatte ein Schlagloch, dann gehen wir rechts vorbei. Und man kann es eigentlich fast nicht mehr verfehlen. So viele Wege, die eingeschliffen sind. Und das hat dann sogar der Staat erkannt, der hat dann hier eigentlich begonnen, eine neue Straße zu bauen, die dann vorgesehen ist, irgendwann zu teeren. Aber das fand ich so spannend und ich finde es eigentlich ein wunderschönes Bild. Da ist zuerst nichts, dann so die ersten Spuren, so ein bisschen zaghaft und immer mehr, die kommen und sich an dem orientieren und sich langsam so die Wege einschleifen, damit man es sehr genau sieht, wo es durchgeht. Ich glaube, manchmal ist das bei uns ein bisschen ähnlich. Wenn wir neue Wege gehen, wenn wir etwas Neues wagen, dann sind wir noch ein bisschen zögerlich. Ich denke, es könnte sein, wir müssen dadurch, wir probieren es einmal. Nächstes, wenn ich dann richtig ankomme, das nächste Mal sehe ich schon, da hat es vermutlich so einen Trampelpfad, ja, da gehe ich jetzt mal und es schleift sich immer mehr ein. Es wird für uns immer einfacher, gewisse Entscheidungen zu treffen, einfacher diesen Weg zu gehen, uns auch daran zu orientieren, weil wir ihn einfach schon oft gegangen sind. Und ich sehe so ein bisschen, das auch im Matthäus 6, wenn es von der Bergpredigt geht. Wir lesen gerne wir haben vielleicht viele Stellen im Kopf, die sehr einzeln sind aus der Bergpredigt. Aber ich finde die Bergpredigt sehr spannend. Also wenn ich in meiner neuen Genfer Übersetzung schaue, hat es da ganz viele einzelne Abschnitte und so viele einzelne Abschnitte und Überschriften, dass ich manchmal so ein bisschen den Zusammenhang verliere. Und wenn man so mal das wieder am Stück durchliest, fällt einem gewisse Dinge auch auf. Und zwar einer der Punkte ist, glaube ich, genau das, was wir hier haben, auch mit diesen Wegen, die immer wieder kommen. Ein Gottesdienst, ein wahren Gottesdienst, glaube ich, prägt, kultiviert etwas Gutes in unserem Charakter. Und ich meine hier nicht Charakter, irgendwelche Wesenszüge, die wir nicht ändern können, sondern das, was uns leitet, das, was wir an Werten, an Bildern in uns verinnerlichen, die letztendlich auch ganz viel über die schnellen Reaktionen, wie ich mich entscheide, haben ganz viel damit zu tun, was wir in uns drin tragen, was wir für ein Bild haben, das eben auch letztendlich ein Stück weit diesen Charakter prägt. Und wir lesen also in meiner enge Überschrift heißt es wahre Frömmigkeit oder eben nicht wahre Frömmigkeit. Oder eben, man könnte von Gottesdienst reden. Jedenfalls ist nicht damit gemeint, Sonntagmorgen, das abgeschlossene Zeremoniell oder wie man dem sagen möchte, sondern wahren Gottesdienst im Sinne von Römer 12, das ganze Leben soll ein Gottesdienst sein. Wir würden vielleicht heute sagen von Spiritualität, die auf Jesus ausgerichtet ist. Und einfach dieses ganze Leben mit Gott, dort wo wir ein gesundes Leben haben, einen gesunden Gottesdienst auch unter der Woche haben, dort prägt das unseren Charakter. Und wir sehen das in verschiedenen Weisen. Wir sehen auch Negativbeispiele, also ich habe es hier positiv formuliert. In der Bergpredigt haben wir auch Negativbeispiele, wie es eben genau umgekehrt der Fall ist, wo wir auch Untugenden oder falsche Einstellungen kultivieren können, uns aneignen können. Dann lesen wir davon von den Pharisäern, bei denen es vor allem darum ging, gesehen zu werden. Das, was sie taten, dass man es sah, dass man das, was man gab, auch möglichst öffentlich wirksam gab, damit es klar wurde, hey, die geben im Fall was, wow, von denen, das sind meine Vorbilder, da kann ich zu ihnen hochschauen. Oder wenn sie gefastet haben, dass es möglichst auch alle mitbekommen haben, dass sie fasten und damit sich letztendlich nicht um Gott ging, sondern letztendlich um sich ging, um ihre Rolle, wie sie sich verstanden haben, um ihr Ansehen auch in all dem drin. Und eigentlich sehr klar wird in Matthäus 6, dass das nicht das Ziel ist. Es ist eben nicht ein wahrer Gottesdienst, der einen guten Charakter kultiviert, formt, sondern es ist eher das Gegenteil der Fall. Und das zweite Negativbeispiel, von dem wir lesen, ist es von der Frömmigkeit, auch von den Heiden. Da geht es viel stärker darum, sie haben einen Gott und sie haben ihre Sorgen, ihre Probleme vom Alltag und sie versuchen mit Gebeten, mit möglichst vielen Möglichkeiten ihren Gott zu instrumentalisieren, dazu zu bringen, dass er doch so handelt, wie sie es gerne hätten, dazu zu bringen, dass er sozusagen ihr Werkzeug wird, um ihre Probleme zu lösen oder ihre Sorgen loszuwerden. Aber letztendlich auch da sehen wir, es geht es vor allem um sie selbst, damit ihre Probleme gelöst werden. Gott selbst oder ihre Götter sind vor allem ein Werkzeug, das man versucht, in den Griff zu bekommen. Und letztendlich merken sie dabei nicht, wie tot das Ganze ist, wie leblos in all dem drin. Und das Spannende finde ich dann in Matthäus 6, bringt er dieses positive Beispiel. Wie kann das aussehen, wenn wir eben einen wahren Gottesdienst leben oder praktizieren? Er macht es an einem ganz konkreten Beispiel. Und zwar ist es ein Beispiel auch von Finanzen, von materiellem Reichtum. Ich möchte es euch vorlesen, Matthäus 6, 19 bis 24. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf Erden, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, was für eine Finsternis wird das sein? Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und für den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Ich denke, den Text haben schon ganz, ganz viele schon ganz, ganz oft gehört. Aber dieser Zusammenhang, wie er eingebettet ist, hat mich irgendwie neu beeindruckt. Anhand dieses Beispiels auch, was kultivieren wir, auf was legen wir Wert, was ist unser wahrer Gottesdienst, sehen wir dieses Beispiel auch anhand des, also der Finanzen, dem materiellen Wert. Und ich glaube, den zentralen Punkt da drin sehen wir im Vers 22, wo es heißt, ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Und das klingt im ersten Moment so etwas abgehoben oder unkonkret, aber dieses Wort gut, das Auge, das gut, ist von der Übersetzung her sehr schwierig wiederzugeben. Es ist so eine Klarheit oder man könnte es auch mit einfältig bezeichnen. Einfältig, ich weiß, das ist nicht unbedingt positiv besetzt. Es ist aber nicht ein einfältig im Sinn von naiv, sondern vielmehr so, es ist einmal gefaltet. Es ist klar ausgerichtet. Es hat eine Ordnung. Es ist klar in diesem Sinne. Und nicht irgendwie so ausgerichtet, wo wir nicht so genau sagen können, in welche Richtung oder wie passt es zusammen. Es soll einfältig sein. Ist dein Auge klar, ist es einfältig, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ich glaube, wir können das nehmen auch mit dem Bild, was haben wir vor Augen, was sehen wir, welche Bilder haben wir vor Augen. Natürlich hat das etwas mit dem praktischen Sehen zu tun. Auf was schauen wir? Was lassen wir uns prägen in dem, was wir darauf schauen? Was konsumieren wir an Medien? Aber ich glaube, es ist nicht nur das, sondern es ist auch das, welche Bilder habe ich vor Augen auch innerlich? Auf was schaue ich immer wieder ganz bewusst? Welche Bilder präge ich mir ein? Weil diese eben genau das bewirken. Ich schaue darauf, sie sind so den ersten Weg. Wenn ich immer die Dinge negativ sehe oder immer nur positiv sehe, dann werde ich je länger je mehr auch so die eingeschliffenen Wege haben, die immer leichter zu gehen sind. Und so gibt es Menschen, die unglaublich positiv sind. Die können in allem immer nur das Beste sehen. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, sie ignorieren einfach auch die negativen Seiten, also ganz bewusst, das gibt es in ihrem Weltbild, glaube ich, gar nicht. Und dann gibt es das Negative, wo es gerade, oder die andere Seite, dass alles pessimistisch gesehen wird, ja, alles ist schlecht, ja, wir leben in der Endzeit, die Welt geht vor die Hunde, es ist alles immer negativ und wir können gar nicht mehr die positiven Seiten und die positiven Aspekte sehen. Und wie kommt das? Ich glaube, ganz vieles davon, was habe ich vor Augen? Wie bin ich ausgerichtet? Bin ich einfältig auf etwas Gutes ausgerichtet? Mein Auge, das, was ich mir immer wieder vor Augen halte, innerlich, diese Bilder, die ich mir einpräge. Und ich habe das Wort, es entspricht eigentlich nicht ganz dem deutschen Originalbegriff, aber ich finde es so schön, ich habe mir die Bilder eingebildet. Ich schaue sie mir immer wieder an, bis sie Teil werden von mir. Wir lesen dort, wo wir klar ausgerichtet sind auf Gottes Vertrauen, dort, wo wir vor Augen haben, wer er ist, da bringt das Licht in unser Leben hinein. Es prägt unser Denken. Und das Ganze ist in diesem Zusammenhang von diesen Finanzen, von materiellen Besitz. Und ich fand das so lustig, dieses Wort für Schatz. Was ist ein Thesaurus? Ich weiß nicht, ob ihr gerade auch als ich das gelesen habe, habe ich so gerade ein Dino vor Augen. Und es ist so für mich so dieses Bild von Kinderspielzeugen, die Dinos. Ein Kind, das sagt, wow, ich habe einen neuen Dino. Ich liebe den ja so sehr, ich nehme den überall hin mit. Und ich sehe das bei unseren Kindern, wenn sie ein neues Lieblingsspielzeug haben, das muss überall hin mit. Also ich kann nicht einschlafen, wenn es nicht bei mir ist, wenn ich nicht mein Thesaurus habe oder wenn ich irgendwo auf den Besuch gehe, dann ist die Frage, ja, darf ich es mitnehmen? Dann ist immer die große Diskussion, ja, mitnehmen darfst du es, aber es bleibt im Auto, sonst verlieren wir es. Es ist so dieser Kontext, dieses Thesaurus und was es eigentlich bedeutet, es ist eigentlich noch recht nah dran. Es ist nämlich der Schatz, der Reichtum. Nicht Reichtum im Sinn von Lohn, den man ausbezahlen kann oder etwas, sondern was ist mein Schatz? Was ist mein Wichtigstes? Das ist der Thesaurus. Und ich finde dieses Bild von einem großen Teddy, das sein Kind mitschleppt und sagt, oh, das ist mein Thesaurus, finde ich eigentlich sehr schön. Aber es bleibt die Frage, was ist mein Schatz? Was ist mein Lebensmittelpunkt? Wo es im Text heißt, dort, wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Dort, wo dein Schatz ist, dort, wo dein Thesaurus ist, dort wird dein Herz sein. Auf das wirst du letztendlich deine Priorität legen. Und wir lesen, Jesus auch hier sagt, hey, du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen. Mammon ist ein Begriff, der letztendlich immer auch für materiellen Besitz gebraucht wird. Man sagt, wir können nicht Gott die erste Priorität geben und gleichzeitig auch dem materiellen Besitz, den Finanzen, die erste Priorität geben. Was ist dein Thesaurus? Letztendlich musst du dich wie entscheiden. Aber ich glaube, Es ist etwas Wunderschönes, wenn wir unser einfältiges, unser klares Auge auf Gott richten dürfen. Es fällt mir immer wieder auf, wie befreiend es sein kann. Bei Finanzen hat es so manchmal an sich, dass man sehr stark, wenn man darauf fokussiert ist, entweder hat man zu wenig, man möchte mehr, es ist noch nicht genug. Oder wenn man genug hat, dann ist die Frage, ja, was mache ich damit, wo lege ich es an, damit es wieder Finanzen generiert, ist es dort echt wirklich sicher? Ich merke es. Es führt schnell in etwas hinein, das sehr viel Raum im Kopf in Anspruch nimmt. Ganz oft eben auch Sorgen auslöst. Ja, habe ich genug? Ja, was ist, wenn ich es mal nicht mehr habe? Was ist, wenn ich mein Erspartes für irgendeine Ausbildung ausgebe und es dann nicht mehr habe? Es ist meine Sicherheit, diesen Besitz zu haben. Und Sicherheit ist manchmal sehr trügerisch, weil es unglaublich schnell wieder geraubt werden kann. Und es ist so die Frage, was ist meine Sicherheit? Auf die Frage, was ist dein Thesaurus, ist auch die Frage, was ist deine Sicherheit? Auf was kannst du dich verlassen? Und ich habe erlebt, dass es das Befreiendste ist, wenn wir eben unser Auge ganz klar auf Gott ausrichten, ganz klar auf ihn ausrichten, der eben nicht, das hängt dann letztendlich nicht an uns in letzter Instanz. Wir haben nicht die Sicherheit, die sich letztendlich auf uns verlässt, auf unsere Arbeitsfähigkeit oder auf unsere Fähigkeiten, irgendwie Finanzen richtig anzulegen, was auch immer, sondern wir entdecken, das haben wir letztendlich nie komplett im Griff. Aber wir dürfen auf einen Gott vertrauen, der gesagt hat, er wird uns versorgen. Wir dürfen auf einen Gott vertrauen, der alle Ressourcen hat, der alles hingegeben hat für uns, der uns so sehr liebt. Und das befreit mich unglaublich. Und ich merke, dass in all dem ich ganz viele Sorgen, das sind die einen Sorgen von Finanzen, es gibt Sorgen mit Familie, mit was ist, wenn eine Beziehung wegbricht. All diese Dinge, wo habe ich meine Sicherheiten? Ich kann auch sagen, ich habe eine große Familie, die wird mich schon versorgen, wenn etwas schief geht. Aber was ist, wenn das wegbricht? Was ist, wenn dein Ehepartner krank wird? Was ist, wenn deine lieben Kinder irgendetwas zustößt? Das sind alles Sorgen des Alltags, die uns manchmal sehr stark vereinnahmen. Wir dürfen unseren Blick immer wieder klar, eben einfach gefaltet, auf Gott richten, auf ihn, der seine Wege führt oder uns seine Wege führt, der mit uns seinen Weg geht und wir entdecken dürfen, dass er es gut mit uns meint. Und das ist so befreiend. Immer wieder die Sorgen zu sagen, Herr, wenn ich nach vorne schaue, und das geschieht mir so oft, ich schaue nach vorne und ich sehe, was alles schief gehen könnte und was mir alles genommen werden könnte, was ich gern bekommen habe und was ich nicht im Griff habe. Und dann kommen Sorgen auf, ja, was ist und wie und überhaupt. Und dann zu sagen, aber ich habe es nicht im Griff. Ich weiß, ich kann es nicht leiten. Für mich ist so ein Beispiel auch in den ganzen Diskussionen, ob impfen oder nicht impfen, merke ich, wie oft setzen wir so viel Sicherheit in das hinein, ja, wenn ich geimpft bin. Oder es ist erst recht gefährlich, wenn ich geimpft bin. Ich glaube, letztendlich bleibt es die zentrale Frage, ob impfen oder nicht impfen, vertraue ich Gott, dass er den Weg mit mir geht. Vertraue ich darauf, dass egal, was auf mich zukommt, an gesundheitlichen Dingen, an finanziellen Dingen, dass seine Hand darüber ist, dass er mich führt, ob ich krank werde oder nicht krank werde, er mich führt, ob es Nebenwirkungen gibt oder keine Nebenwirkungen gibt, es in seiner Hand liegt. Ich glaube, diesen Fokus befreit uns vor ganz, ganz vielen Sorgen, immer wieder zu überlegen, Herr, ich weiß ja, du hast alles in der Hand. Du hältst mein Leben. Du hast jeden Tag gezählt. Du kennst mich ganz genau. Du kennst jedes Haar auf meinem Kopf. Du hast alle Ressourcen. Du bist allmächtig und du liebst mich. Wir wissen, im größten Sturm bist du da. Und dort, wo wir die größten Höheflüge haben, freust du dich mit mir. Und ich weiß, jedes Ereignis, das an mich herankommt, wird mir zum Besten dienen aus einer Ewigkeitsperspektive. Es wird nicht der einfachste Weg sein, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, aber es wird der beste Weg sein, wenn wir ihm vertrauen und mit ihm unterwegs sind. Und deshalb sage ich immer wieder, Jesus, du bist mein Thesaurus, du bist dieser Dino, den ich überall hin mitnehmen möchte, der mir das Wichtigste ist, wenn ich am Abend einschlafe oder wenn ich irgendwo auf den Besuch gehe, weil ich weiß, ich habe es. Es kann passieren, dass ich im Auto einen Unfall habe, fertig. Aber es liegt in deiner Hand. Und ich weiß sogar, wenn mein Leben kürzer sein sollte, als ich mir das erhoffen würde, auch das, was ich zurücklasse, ich weiß, Gott lässt meine Kinder, meine Frau nicht alleine. Auch mit ihnen wird er gehen. Und mit dieser Perspektive durch das Leben zu gehen, kann von so vielen Sorgen befreien. Das ist also den Weg, oder der Weg aus den Sorgen hinaus. Wie könnte so einer aussehen? Ich glaube, es ist immer wieder dieses Neuausrichten, sein Auge auf das, was ich immer wieder schaue, nicht nur einmal, sondern immer wieder schaue. Das, was ich mir einpräge, einbilde, mit meinem Augen klar auszurichten auf einen Gott, den ich vertrauen kann, auf Jesus, der alles hingegeben hat. Immer wieder darauf auszurichten und so zu merken, wie sich da Wege einschleifen, immer mehr, immer breiter, dass man diese Wege kaum mehr verfehlen kann. Es ist nicht eine einzelne Entscheidung, sondern immer wieder neu zu sagen, ja, ich bin in Sorgen, ja, das beschäftigt mich, aber Herr, ich weiß, du stehst darüber und ich gebe es in deine Hand. Wir gehen diesen Weg zusammen. Ich weiß, dir ist nichts unmöglich. Und so lesen wir dann einige Verse später, deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für eure Kleider braucht, Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung? Und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, Entschuldigung, einige Verse später, denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazu gegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Und so lade ich euch ein, euch immer wieder auszurichten, zu sagen, Herr, ich gebe dir all meine Sorgen ab. Ich weiß, ich habe nicht die Kontrolle oder nicht die letztendliche Kontrolle. Und ich weiß, du hast sie. Und das ist gut so. Und ich möchte immer wieder loslassen, immer wieder neu mein Auge ausrichten. Klar, einfältig auf dich. Zu sagen, ich möchte, nachdem ich so viel versucht habe, einfach ganz neu sagen, ich gebe es in deine Hände. Und ich finde es ganz spannend, dass in diesem zweiten Text unten sagt, jeder Tag hat sein, oder es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Wir schauen gerne nach vorne in die Zukunft und malen uns aus, was alles geschehen kann. Und das ist nicht, also das Vorwärtsplanen ist nicht schlecht. Aber wir haben dann manchmal die Sorgen, führen so zu Worst-Case-Szenarien, was alles schief gehen könnte. Und es wird je länger, je schwärzer, umso mehr ich mir darüber Gedanken mache. Und meistens kommt es nicht so schlimm. Meistens ist es etwas gemäßigter als die schlimmste mögliche Variante, die eintreffen könnte. Aber ich glaube, Jesus nachzufolgen und ihm zu vertrauen, können wir nicht in Zukunft, sondern wir können es nur jetzt. Wir können es nur am heutigen Tag einmal mehr zu sagen, Herr, und ich vertraue dir. Und ich sehe ganz viel Schwarzes auf mich zukommen. Ich lege es in deine Hände. Ich weiß, egal welchen Weg das wirklich realistisch kommt, du bist bei mir. Und wenn du bei mir bist und du mich versorgst und du mir das gibst, was ich brauche, dann weiß ich, würde ich sogar durch dieses Worst-Case-Szenario hindurchkommen. Und das ist dann der beste Weg in einer Ewigkeitsperspektive, der es möglich ist, weil du es mir zugesagt hast, dass du alles mir zum Besten dienen lässt. Nicht zum Einfachsten, nicht zum Besten in einer Perspektive von 2 Monaten, aber in einer Ewigkeitsperspektive. Und vieles verstehen wir nicht. Wir denken hier gerade an die Situation mit Natalie, wo wir einfach einmal mehr sagen müssen, ich kann es nicht einordnen. Ich kann nicht sagen, warum geschieht dieses oder jenes. Wie soll ich damit umgehen? Wenn die Emotionen kommen, ich denke, wie soll das weitergehen? Wo wir sagen können, aber ich lege es in deine Hände, mit dir gehen wir da hindurch. Wir wollen auf dich schauen, der, der versorgt, der, der eine Ewigkeitsperspektive hat. Wir haben heute Morgen die Möglichkeit, das Abendmahl zu feiern miteinander. Das Abendmahl, etwas Wunderschönes, wo wir uns daran erinnern, was Jesus getan hat. Und wir möchten es heute Morgen so feiern, dass wir es auch gerade im Kontext von dem, was wir gehört haben, was ich gesagt habe, auch über Sorgen machen, einfältige Sorge, einfach auf den Herrn schauen und sagen, Herr, ich weiß, du bist meine letztendliche Sicherheit. Auf dich kann ich mich verlassen, wenn ich sonst nichts kann. Im Abendmahl haben wir vor Augen, was Jesus am Kreuz getan hat. Und das ist die ultimative Hingabe für uns. Es ist nicht nur, wie man es verstehen kann, dass wir gerechtfertigt sind, sondern es ist Jesus, der gesagt hat, jedes Quäntchen, das ich habe, gebe ich für euch. Ihr könnt mir vertrauen, ich will das Beste für euch, ich gebe alles hin von mir, weil du es mir wert bist, weil ich dich liebe, weil ich ein Leben mit dir möchte und ich mache dich nicht gerecht vor mir, dass ich dich dann alleine durch die schwierigen Situationen gehen lasse, sondern auch da bin ich bei dir. Und als das wollen wir heute Morgen das Abendmahl feiern. Wir nehmen uns ganz kurz Zeit, vielleicht einige Dinge, die euch angesprochen haben oder Sorgen, die euch beschäftigen, euch vor Augen zu halten und sie dann im Abendmahl einfach Gott abzugeben, zu sagen, Herr, ich vertraue dir, danke vielmals. Ist das überhaupt möglich? Danke, bist du am Kreuz für mich gestorben. Nehmen wir uns kurz eine Zeit.